RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. Wolfgang war in Istanbul und Zypern. Ich bin Halbmarathon gelaufen und komme frisch aus Paris zurück. Heidi, habe ich gerade gehört, geht's nach Linz. Wie geht's euch heute?
Ja, gut.
Super.
Gut. Ja, ich habe ja die Bilder gesehen, wie du gelaufen bist. Tapfer. Ne? 22 Kilometer, das ist ja schon eine super Leistung. Klasse.
Es war hart. Es war so heiß, ich sag's euch. Klar, genau an dem Sonntag war es heiß und dann hat es wieder abgekühlt, aber ich bin durchgekommen. Das ist ja das Wichtigste, oder?
Super
auflaufen, Wolfgang.
Wir sind da auch gelaufen. auf Zypern. Nicht Istanbul, da geht das nicht, aber auf Zypern waren wir auf jeden Fall immer unterwegs und man muss sich ja sehr irgendwie schön fit halten, ne?
So ist klar, es. Heidi, wie kommst du noch Linz? Laufend oder mit dem Zug?
Naja, ich fahre mit dem Zug, weil nächste Woche ist ja die Deutsche Ladenbautagung und ich mache da die Store-Check-Tour und gehe das heute noch einmal durch. Aber ich war ja auch letzte Woche in Venedig und bin jeden Tag 15 Kilometer gegangen und habe eine Gruppe wunderbarer Frauen durch mein geliebtes Venedig geführt. Und das war natürlich auch sehr wunderbar und toll. Aber es leider mit dem Wetter hatten wir es nicht so schön, aber die Stadt ist ja trotzdem wunderbar. Also insofern alles gut und
super. Bist du auch fast den Halbmarathon dann täglich gelaufen?
Ja.
Shopping-Marathon. Retail-Marathon. Super.
Retail. Looking-Safari.
Looking. Genau. Exactly. Super. Ja, dann schauen wir mal, was sich in unserer geliebten Retail-Welt hier Neues getan hat. Und Leute sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da haben wir so ein paar gemischte Meldungen. Also, dass du Shopping gegangen bist, Heidi, das ist ja gut, aber das könnte in Zukunft, könnte die Auswahl der Geschäfte weniger werden, zumindest in Deutschland. Da hat nämlich der HDE, der Handelsverband, gerade erhoben, wie viele Geschäfte zugemacht haben. Da haben jetzt in den Jahren 2020 bis 2022 doch tatsächlich 11.000 Geschäfte pro Jahr zugemacht. In den Jahren vorher lag das bei 5.000. Der HDE hatte ursprünglich gesagt, es wären sogar 16.000 Geschäfte zugemacht im letzten Jahr. Soweit ist es glücklicherweise nicht gekommen. Sind ja auch ein paar Neueröffnungen dazugekommen. Aber trotzdem, wenn man mal die Zahl sieht, die man in den letzten 10 Jahren an Store-Schließung hat, dann sind das, kann man sagen, über 100.000 Geschäfte, die zugemacht haben. Das heißt also, von ursprünglich mal 400.000 Geschäften ist man jetzt wird man auf knapp unter 290.000 Geschäfte kommen, also 25% weniger. Ja, und was sagt der HDE dazu? Stirbt der Handel, stirbt die Stadt. Das wissen wir. Wir haben oft genug darüber berichtet. Der Handel ist eben nicht nur Versorger der Bevölkerung, sondern zeichnet sich durch sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement vor Ort aus und ist zudem Pflege des Kulturraumes Innenstadt. Die Leistungen sind in Gefahr, so sagt der Präsident von Prehn. Und um mit dem Einzelhandel eine tragende Säule der Innenstadt zu stützen, macht sich der HDE nun für eine Gründungsoffensive stark, damit es mit unbürokratischen und schnellen Genehmigungsprozessen zu Umbauten und Unwidmungen kommen kann und nicht durch Behördeneinflüsse länger, dass man dort länger warten muss. Ne? Na, wir werden das beobachten. Wir haben ja die neue Öffnung sowieso immer dabei, aber im Moment mehren sich ja sehr die Stimmen. Das ist ja auch, kommt in den nächsten beiden Meldungen, dass viele Geschäfte eventuell zumachen und viele Unternehmen mit der Anzahl der Geschäfte nicht mehr zurechtkommen, die sie haben. Und in diesem Zusammenhang passt auch die nächste Meldung von Primark in Deutschland. Da sollen 4 weitere Geschäfte neben bereits 2 geschlossenen zugemacht werden. Das ist eine ganze Menge, wenn man nur 31 hatte. Primark sagt, sie sind in einigen Regionen überrepräsentiert und die Rentabilität in deutschen Stores sei auf einem inakzeptablen Niveau, bedingt durch den Umsatzrückgang. Und jetzt werden die Shops in Gelsenkirchen, das war auch der dritte Laden, der aufgemacht worden ist, Krefeld, Kaiserslautern, Frankfurt Nordwestzentrum war der zweite Laden, der in Deutschland eröffnet worden ist. Da laufen jetzt die Verträge aus, sie werden zugemacht und das bedeutet auch Abbau dann von sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen. Ja, und gleichzeitig plant das Unternehmen auch in bestehenden Shops die Flächen zu verkleinern. Also in Hannover jetzt zum Beispiel wird man sich von 4 auf 2 Etagen verkleinern. Und so gibt es viele andere Projekte. Dort wird es aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Umsätze hat man auch gleichzeitig veröffentlicht mit der Meldung. Und die zeigen über alle Länder immerhin noch ein Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr, 13% in Deutschland, also das ist gar nicht mal so schlecht. Auch der Profit ist insgesamt im Unternehmen wieder gewachsen, in Deutschland eben nicht. Aber in Deutschland, wie gesagt, reicht das nicht, um die Umsätze mit den Umsätzen pro Quadratmeter alle Stores profitabel zu führen. Was ich außergewöhnlich finde, ist die Tatsache, dass die Geschäftsführerin von Deutschland, Christiane Wiggers-Völm, in einem Post auf LinkedIn die Hintergründe persönlich erläutert hat, von einem schweren Tag für Primark, aber auch für sich selber geschrieben hat. Sie will das transparent kommunizieren, keine weiteren Gerüchte aufkommen lassen, sie will auch nichts verheimlichen. Das finde ich ehrlicherweise sehr mutig, finde ich auch außergewöhnlich, das machen ja nicht alle Firmen so. Und ich wünsche natürlich hier meinem alten Arbeitgeber alles Gute, dem Unternehmen und auch natürlich den Mitarbeitern für die Zukunft alles Gute. Glücklicherweise trifft das ja auf einen Markt, in dem Mitarbeiter gesucht werden und da bin ich zuversichtlich, dass viele sehr schnell was Neues finden werden. Ne?
Das auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir eben auch noch andere Unternehmen, denen es im Moment nicht so gut geht. Ne? Ich glaube, da hast du, glaube ich, noch ein paar Neuigkeiten. Ne?
Genau, also ja, zusätzlich auch leider nicht weitere positive Neuigkeiten in dieser Kategorie. Und zwar ja, die Insolvenzen belasten auch weiter den Modeaktienindex. Ich fand den ja auch schon vor ein paar Folgen spannend, den ab und zu uns anzusehen. Und zwar neben Alas und Gary Weber, die mit weitem Abstand auch das Schlusslicht im Mai, also im Modeaktienindex, bilden, verzeichnet die Aktie von Mytheresa auch eine ganz schön empfindliche Kurskorrektur. Nämlich nach einem schwierigen Quartal auch hat sich der Luxus-Online-Händler gezwungen, die Prognose für das Geschäftsjahr, das im Juni für sie endet, zu kassieren. Und zwar statt eines Wachstums des Bruttowarenvolumens, von 16-22%, erwartet das E-Commerce-Unternehmen jetzt nur noch 13-15%. Das enttäuscht dann natürlich die Anleger und die Aktie gibt dementsprechend nach und verlor auf Wochensicht quasi ein Viertel ihres Wertes. Und der Kurs wird teilweise jetzt unter 5 Euro erreicht. Ja, also das ist dann damit das 52-Wochen-Tief. Aber nicht nur Mytheresa verliert, sondern die Hälfte der Titel im Modeaktienindex verlor auf Wochensicht. Der DAX hingegen, wenn man den dann vergleicht, ist dann auch immer ein bisschen spannend, das zu benchmarken, hat im gleichen Zeitraum um 0,5% dazu gewonnen. Die mit stärksten Verlusten, die stärksten Verluste hat Alas und Gary Weber im Modeaktienindex verzeichnet. Die sind nämlich mit -70% notiert. Und ja, zurückzuführen ist das vor allem auf die Bekanntmachung der Unternehmen, wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Die Alas AG hat am Montag bekannt gegeben, einen Insolvenzantrag aufgrund unterplanmäßiger Geschäftsentwicklung gestellt zu haben. Und das Unternehmen Gary Weber hat nur wenige Tage davor gemeldet, dass sich das Unternehmen auch im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet.
Ja, das ist schon das zweite Mal bei Gary Weber. Das tut natürlich weh. Und gleichzeitig haben sie diese Woche eine Auszeichnung bekommen als Store of the Year für ihr neues Store-Projekt, was sie eröffnet hatten. Ja, was auch wirklich gut geworden ist, kann man nicht anders sagen, aber es ändert ja nichts, wenn die Gesamtlage und die Gesamtanzahl der Stores dann noch nicht stimmig ist, ne?
Ja, ist leider so. Und ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Fingers crossed auch ja, für Gary Weber und Alas, dass das noch einen positiven Turn nimmt. Und ja, die Aktien werden sich dann insgesamt hoffentlich dann auch erholen. Positiveres in unserer nächsten Kategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Oh ja, und wir nehmen unsere Hörer nun gleich mit auf eine Reise quer durch Europa, aber auch Nordamerika. Und mit dieser Meldung starte ich gleich. Und zwar, nach 4 Jahren Renovierung ist jetzt mittlerweile das größte Juweliergeschäft beziehungsweise die größte Luxusboutique der Welt, das 10-stöckige und über 10.000 Quadratmeter große historische Flagship von Tiffany & Co. nun in der Fifth Avenue eröffnet worden. Wurde jetzt auch nach 186 Jahren in The Landmark umgetauft und hat jetzt quasi medienwirksam eine Eröffnung erfahren. Neben einem Café und eine Erlebnisausstellung, die die Kunden in die Welt von Audrey Hepburn und Frühstück bei Tiffany entführt, gibt es natürlich auch Kunst und eine gesamte Produktpalette von Tiffany, wohin das Auge reicht. Es ist der teuerste Store, den Tiffany Holding LVMH je gebaut hat, Berichten zufolge. Also Bloomberg hat es berichtet, über mindestens 250 Millionen Dollar sollen diese Umbaukosten veranschlagt haben. Ja, natürlich, wer hat das geplant? Der auch den Wiener Louis Vuitton Store umgebaut hat, Haus- und Hofarchitekt Peter Marino. Und ein dreigeschossiges Glasdach wurde auch von Oma gebaut, also entworfen, dass Tiffany seinen Diamanten auf dem Dach nennt. Was ist jetzt in diesen 10 Etagen? Nur ganz kurz. Die erste Etage ist die World of Tiffany. Das sind die beliebtesten Kollektionen des Juweliers. Also wie bei Frühstück bei Tiffany kommt man sich davor. Es sind auch Blumenarrangements, die dreimal wöchentlich gewechselt werden, wie zum Beispiel Tiffany Rose, Apfelblüten und Lizenien werden da bestimmt auch duftend den Kunden entgegengebracht. Stockwerk 2 ist für 150 Mitarbeiter ein eigenes Restaurant, wo um $10 gesunde Mahlzeiten serviert werden. Mittels App kann man das vorbestellen. Stockwerk 3 ist der Liebe und Engagements gewidmet. Hier kann man in separaten Räumen sich dann natürlich ein intimes Kauferlebnis gönnen. Und diese privaten Salons sind nach einem Blumenmotiv benannt und auch so dargerichtet, dass man Selfies machen kann, recht gut. Stockwerk 4, da gibt es dann eine Bronzeskulptur, da kommt man dann hinauf in die goldene Tiffany-Kollektion. Die Farben der Gestaltung sind auch dementsprechend. Entlang der Fenster in die 57. Straße befinden sich auch 3 Boutiquen, die sich von der Umgebung abheben. Da ist ein Raum für Uhren, ein weiterer für Paloma Picasso, aber auch ein dritter für Elsa Peretti. Marino hat ja in den 70er Jahren bereits Perettis New Yorker Wohnung umgebaut. Etage 5, Tiffany's Schmuckkonzepte, da ist das berühmte Sortiment an Silberdesigns zu finden, aber auch Gravuren vor Ort werden dort dargeboten. Stockwerk 6 ist das Café, wo Teezeit und ein ganztägiges Menü serviert wird, geöffnet, jeweils Montag bis Samstag 11 bis 20, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Und auch Tiffany Haushaltswaren. Etage 7, die teuersten Stücke werden hier gezeigt und Etagen 8 und 9, Diamond of the Roof, da ist der dreistöckige Anbau von Oma und da gibt es auch Veranstaltungs- und Sonderausstellungen. Etage 10 ist die letzte, also und da sind 4 VIP-Verkaufssalons und ein privater Speisesaal für bis zu 60 Personen. Die Umsätze von Tiffany beliefen sich 2022 auf 5,1 Milliarden Euro und werden laut HSBC im Jahr 2025 voraussichtlich 7,4 Milliarden erreichen. Nun gut, also dieses war die erste und wahrscheinlich größte Meldung, die ich gefunden habe. Aber es gab noch weiteres. Und zwar
das ist ja 10.000 Quadratmeter für ein Juweliergeschäft, das ist ja nun wirklich...
Das Größte, ja.
Das ist ja nun Wahnsinn, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein ganzes Warenhaus voll.
Ein ganzes Haus, ja. Und vier Jahre hat der Umbau ja gedauert, nicht? Und das ist sicher, also wenn man einmal plant, nach New York zu reisen, das sollte man sich anschauen und dort einen Ausflug machen. Ich glaube, es sind auch acht Liftkabinen und also wenn man sich die Fotos anschaut, wir verlinken das dann eh wieder, es ist natürlich von der Gestaltung und von der Auswahl der Materialien und der Farbigkeit natürlich sehr elegant und wunderschön gestaltet, also da hat natürlich Peter Marino ein großes Händchen und passt sehr gut für dieses spezielle Flagship.
Ja, Making the big bigger.
Ja.
Yes.
Aber und vielleicht auch wieder Hoffnung. Was ich auch bemerkenswert finde, ne? Café, zeitgenössische Kunst und vor allen Dingen Erlebnisausstellung. Ich meine, Tiffany ist ja bekannt geworden durch diesen Film mit Audrey Hepburn und dass man dem jetzt auch einen eigenen Raum quasi innerhalb des Gebäudes widmet, finde ich auch gut, weil das steigert den Erlebnisfaktor, weil nicht jeder will einfach nur kaufen, sondern shoppen. Manche wollen auch nur gucken und sich begeistern lassen.
Ganz
und
genau.
Die Mitarbeiter bekommen ein eigenes Restaurant, was auch natürlich viel wert ist. Das zeigt dann auch den Stellenwert, den die Mitarbeiter haben. Meine, wenn du für 150 musst du auch mal finden. Und wenn du dann, sag ich mal, auch nochmal solche Benefits mit einem eigenen Restaurant anbietest, wo die günstig gesundes Mittagessen bekommen, finde ich das als viele Reisende, die oft nicht die Möglichkeit hat, gesund Mittag zu essen, auch schon sehr toll.
Ja, absolut.
Ist super. Und das Ganze natürlich mit App zum Voraus bestellen. Ja, also wie gesagt, da hat man sich schon was überlegt. Und ich meine, 4 Jahre renoviert ist jetzt auch und 250 Millionen Kosten, aber man kann es natürlich auch wirklich sehr wertschätzend und sehr wertig machen oder auch nicht. Ja, aber da ist es sicher sehr gut gelungen. Also ich bin schon, irgendwann werde ich mir das anschauen, also ganz bestimmt.
Ja.
Super.
Yes, aber es war nicht die einzige Neueröffnung von New York. Wir fliegen jetzt sehr schnell nach Mailand. Und zwar gab es da auch ein Flagship wurde eröffnet in Mailand und zwar vom Pull & Bear. Da gibt es einen großen Self-Checkout-Bereich und 24-Stunden-Paketautomaten, erstmals auch für Retouren. In Sachen Digitalisierung setzt Pull & Bear in Mailand neue Maßstäbe im Modehandel, auch bei der Einführung von neuen Warensicherheitstechnologien. Wenn man sich den Store ansieht, also es ist alles von der Ästhetik, also die Architektur des Raumes wurde mehr oder weniger beibehalten. Es wurde entschlackt, aufgehellte Ästhetik und die Anordnung der Kleidungsstücke ist sehr übersichtlich, die Materialität metallisch hell und sehr mit Leuchtdecken da beim Eingangsbereich, also sehr monochrom, alles miteinander. Die Produkte kommen dementsprechend dann zur Geltung. Das Ganze ist auf 1300 Quadratmeter vorzufinden, 50 Personen sind tätig und Pull & Bear hat in Italien 54 Filialen. Und eine weitere Eröffnung haben wir noch, also habe ich jetzt noch gefunden, und zwar von Mailand nach London. Wir haben vor einigen Monaten berichtet von Lacoste in Paris. Die haben ein neues Konzept entwickelt und umgesetzt in Paris. Nun ist das zweite Geschäft aus dieser Konzeption in London in der Regent Street eröffnet worden auf rund 900 Quadratmeter mit einem großen Produktangebot und erlebnisreichen Räumen. Und es werden auch lizenzierte Parfümschmuck und Uhrenlinien dargeboten. Die stellvertretende Geschäftsführerin Catherine Spindler hat in einer Presseaussendung mitgeteilt, wir müssen unsere Authentizität bewahren, uns aber auch immer wieder neu erfinden und die Menschen überraschen. Und das ist ihr wichtig, also dem Unternehmen wichtig für die physischen Stores. Und das kann ich nur unterschreiben, weil Stillstand ist ja Rückschritt.
Super, bin gespannt, ob die auch, müssen wir uns dann anschauen, ob die wie in Paris auch so ein Polo, wenn wir das sagen, Lacoste-Polo-Karussell anbieten. Das ist nämlich in Paris als Store ganz lustig. Da hast du so ein Karussell und kannst du mit dem Computer da die Polos dann nach vorschieben lassen. Ein Erlebnis.
Ja.
Oh ja. Wir bleiben, sage ich mal, quasi in dem britischen Surrounding, aber nur, sage ich mal, vom Konzept her, denn wir haben einen Import sozusagen, nämlich das renommierte britische Restaurant inklusive Cocktailbar, die Alchemist, eröffnet seine erste internationale Niederlassung. Und wo, wenn nicht im Foodie-Hotspot Berlin? Da wird das große Opening Weekend am 6. und 7. Mai stattfinden. Da gibt es ganz spannende Drinks und auch ja so magische Drinks. Man kann sich das auf Instagram ein bisschen ansehen. Das wird da wirklich ganz gut in Szene gesetzt. Und zwar wird hier dieses Restaurant mit dem tollen Cocktailangebot in The Place eröffnen. Also die ehemaligen Potsdamer Platzarkaden werden da neu inszeniert. Und wer da direkt von Anfang an dabei sein will, das spricht mich ja natürlich wieder an, kann da am 6. Mai dann ab 10 Uhr beim legendären Booth Brunch vorbeischauen. Aber auch einfach sonst nur das Essen und Drinks genießen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich in Berlin bin. Ansonsten, jetzt keine Neueröffnung, aber was ich auch noch spannend fand, war Zalando, die, sage ich mal, auch ihr neues Konzept, nämlich die virtuelle Umkleidekabine, nun für alle Kunden öffnen. So, jetzt können nämlich die Online-Shopper von Zalando einen 3D-Avatar erstellen. Dafür geben sie ihre Größe, ihr Gewicht und ihr Geschlecht ein. Und anschließend kann der digitale Zwilling dann ein ausgewähltes Jeans-Sortiment, das sind dann jetzt scheinbar 22 Artikel verschiedener Marken, die Passformen der verschiedenen Größen überprüfen. So, da gibt es dann eine Visualisierung im Stil eines Wärmebilds, auch mit unterschiedlichen Farbzuordnungen, wo das Kleidungsstück dann am erstellten Avatar zu eng oder zu locker sitzt. Und dabei geht es dann natürlich, die richtige Größe zu finden. Warum jetzt Jeans? Das wird jetzt so erklärt, auch in der Pressemitteilung, dass das halt, sage ich mal, das schwierigste Kleidungsstück ist und man das dann eben deshalb jetzt mal testet und da natürlich dann auch seine Informationen etc. dann sammelt. Finde ich interessant, weil nur wenn ich jetzt ein Gewicht eingebe, weiß ich jetzt ja nicht, wie der Körperbau generell ist. Müsste ich mal jetzt mal testen, weil gerade eine Jeans, denke ich mir, wenn die dann an den Hüften dann zu eng ist, aber vielleicht habe ich ja breitere, weiß ich nicht, Oberschenkel oder irgendwas, weiß ich nicht, wie das jetzt der Zwilling, der 3D-Avatar nur anhand meines Gewichtes erkennen kann, wo da die Kilos sitzen oder auch nicht. Aber definitiv ein Versuch wert und ja, auch ein weiterer Schritt in Richtung mehr Online-Business, ne, wenn das dann so klappt.
Die künstliche Intelligenz wird dein Avatar messen und dann sagen, okay, wir verteilen die Kilos mal so und so. Und
naja, wenn man ein Foto macht, okay, weil ich war auch überrascht. Natürlich, ja. Jetzt braucht man ja auch beim Halbmarathon zum Beispiel, gibt es da nicht mehr die Startnummer ein wegen den Fotos. Ich mache ein Selfie von mir und der Algorithmus oder die Daten da hinten, diese Bio-Datas, erkennen dann alle Fotos, auf denen ich bin. Und ich war da teilweise echt nur mit meiner Nasenspitze und der hat mir die Fotos ausgespuckt, also schon sehr beachtlich.
Gruselig, gruselig.
Ja. Aber nur mit Gewicht, weiß ich jetzt nicht. Gut, wir schauen uns das mal an. Ich versuche das mal zu testen, dass ich mich auch mal da ein bisschen einfuchse.
Ich höre schon die Datenschützer. Um Gottes Willen, jetzt haben sie nicht nur meinen Namen und meine Geburtsdaten und Kreditkarte, sondern jetzt auch noch mein Gewicht. Und das weiß, und dann kriege ich entsprechende Angebote, nehmen Sie doch mal ab.
Weltrutscher.
Ich kann es nicht mal machen, weil ich wiege mich nicht. Also ja. ich geh noch ins Geschäft anprobieren. Ich vermeide die Depression. Ich kann es nicht testen, tut mir leid.
Ich auch nicht.
Last but not least, ja. Ein weiteres Opening, aber nicht eines Shops, sondern einer ganzen Shopping-Destination. Und zwar Opening MacArthur Glen Designer Outlet Paris Giverny. Das neue Premium-Shopping-Outlet-Center im Westen von Paris hat nämlich gestern am Donnerstag, 27. April, seine Türen geöffnet. Und ich war live dabei. Es war schön sonnig und das hat natürlich die Eröffnungszeremonie auch besonders nochmal schön untermalt, wenn man so eine schöne Outlet-Destination dann ja auch aufmacht. Um kurz nach 11 ging es dann auch los. Nach ein paar Speeches haben dann lokale Politiker, die sich natürlich auch sehr für dieses Projekt eingesetzt haben, Mike Natus, das ist der Managing Director MacArthur Glen für Development, MacArthur Glen Founder Joey Kämpfer, inklusive der Enkelin auch, die ja auch da war, Chairwoman Julia Calabrese, natürlich auch Susie McBee und Joan Trofe, unsere Co-CEOs, Emmanuel Cronier, der Managing Director von Simon Property Group ist und natürlich auch die neue General Managerin des Standortes. Sowie, nicht zu vergessen, Miss France 2021, das rote Eröffnungsband mit goldenen Scheren durchschnitten. Und dann ging es auch schon los. Das Center war gut gefüllt, ja, nicht nur mit Gästen, mit geladenen Gästen, sondern auch mit tatsächlichen Shoppern. Und auf 20.000 Quadratmetern findet man hier über 100 Boutiquen oder ja, circa um die 100 Boutiquen. Was kann man da jetzt finden? Also im Luxusbereich sind bereits vertreten Tod's, Moncler, Missoni, Philipp Klein, Pucci, Cavalli, sogar auch ein Stella McCartney und Sergio Rossi Store. Dolce & Gabbana wird auch bald seine Türen öffnen. Hat er jetzt gestern noch nicht offen, aber die sind da schon brav am Werken. Natürlich hast du auch die ganze französische Liga mit tollen Stores von Sandro, Marge, Claudie Pierlot, Sadik und Voltaire. Und natürlich, wer auch nie fehlen darf, Marken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Adidas, Nike wird bald eröffnen. Noch viele mehr, ich kann da jetzt ja nicht alle nennen. Haben wir den ganzen Podcast voll. Was vielleicht noch spannend ist, auch das gastronomische Angebot lässt keine Wünsche mehr offen. La Durée hat einen Shop da, da kann man die guten französischen Macaron kaufen. Angélique, das ganz bekannte Café, wo es diese tolle heiße Schokolade gibt, hat auch im MacArthur Glen Designer Outlet Paris eröffnet. Und was im Juni eröffnen wird, ist ein Restaurant, Service to Table, Les Hortensias. Das wird geführt von Chef Romain Taeb. Das Menüs anbietet es aus lokal generierten Ressourcen der Normandie auch für die Gäste dann zusammengestellt wird. Und Heidi, wo wir es uns gut gehen lassen würden in der Sonne, wäre in der Champagnerbar, die auch im Herzen des Centers mittig platziert ist in der Sonne, kann man sich da schön hinsetzen nach ausgiebigen Shopping-Touren. In der mehr Fastfood-Szene, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Five Guys. Der hat gestern natürlich gebrummt, das war ein Wahnsinn. Der Store war voll oder das Restaurant war voll, Sitzplätze waren voll. Ja, die Gäste lieben halt dann doch auch ihre Burger, ne?
Auf nach Paris, würde ich sagen.
definitiv. Ja, wir freuen uns, dass es so gut losgegangen ist und sind gespannt, wie sich der tolle Standort dann auch entwickelt. Brand of the Month. Haben, stellen wir euch jeden Monat auch eine Brand of the Month vor. Brand of the Month April ist die Big Mama Group. Ich bin schon seit Jahren von den einzigartigen französischen Restaurants der Big Mama Group begeistert und erinnere mich dann viele schöne Abende in Paris mit gutem Service und coolen Ambiente. Auch die letzten Eröffnungen jetzt eben in Deutschland, in Berlin, das Cocodrillo und auch das letzte Restaurant, das jetzt in Hamburg aufgemacht hat, haben mich dazu bewegt, eine objektive Meinung und gute Freundin Viola Molzen, die Partnerin und von White Kitchen ist, und uns da ein paar Einblicke in diese Gruppe geben wird. Warum ist die so erfolgreich und was macht da das Erfolgsrezept auch aus? Und freue ich mich, dass wir das jetzt gleich einspielen werden. Liebe Viola, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wie du weißt, jedes Monat küren wir ja eine Brand of the Month. Und wir haben gesagt, das sind nicht nur Retail-Brands, wir können jede Brand zur Brand des Months küren. Und ich erinnere mich an meinen letzten Berlin-Besuch, wo du uns in einen super tollen Italiener geführt hast. Der hat mir mega Spaß gemacht. Und deswegen haben wir uns entschieden, gemeinsam hier diesen Monat die Big Mama Group als Brand of the Month zu küren und dich als internationale Food-Expertin dazu objektiv auch zu befragen, weil du bist ja jetzt da nicht mit der Big Mama Group verbandelt. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst, die Agentur, in der du arbeitest und uns dann auch ein paar Insights gibst über die Big Mama Group.
Ja, liebe Anne, das mache ich sehr gerne und ich freue mich, dass ich hier on stage sein darf bei euch. Das ist eine große Ehre, freue ich mich sehr. Und mein Name ist Viola Molzen. Ich arbeite in der Agentur White Kitchen als Business Developer und Partner. White Kitchen gibt es jetzt seit 10 Jahren und wir sind eine Architektur- und Kommunikationsagentur für Gastronomie und Hotellerie. Das heißt, wir fangen an beim F&B-Konzept über das Masterplanning. Wir liefern Brandings, Websites und Content. Wir machen Social Media, wir machen PR. Das heißt, eigentlich von A bis Z liefern wir alles, was man für oder als Gastronom und in der Hotellerie braucht.
Ein Rundum-Sorglos-Paket.
One-Stop-Shop, wie man so schön sagt. Und deshalb ist dieses Konzept von der Big Mama Group für uns auch super besonders interessant und eigentlich ein Vorzeigeexemplar für das, was wir jeden Tag machen und für das, was wir stehen, nämlich ein Gastro-Konzept ganz ganzheitlich, holistisch zu betrachten und auch zu spielen.
Sehr schön, super. Ich finde das super spannend, gerade auch mit was für verschiedensten Akteuren du auch zu tun hast und wie du auch in der Weltgeschichte rumreist. Du warst ja auch letztens in London und ich habe dann einen super tollen Food-Bericht ja dann auch gesehen. Deswegen dachte ich, du bist die perfekte Sparring-Partnerin für mich, um uns da ein paar Insights über Big Mama zu geben, gerade auch mit der letzten Eröffnung, die sie in Hamburg gemacht hatten. Was würdest du so als Erfolgsformel der Gruppe sehen? Oder vielleicht hast du auch ein paar History-Insights über die Gruppe für uns und kannst uns da ein bisschen was berichten dazu.
Ja, klar, gern. Also dann fange ich mal an. Wer die Big Mama Group nicht kennt, auch wenn es jetzt schon 3 Dependancen in Deutschland gibt, kann es ja sein, dass es trotzdem noch an jemandem vorbeigegangen ist, dass es die Boys gibt. Und warum Boys? Das sind eigentlich 2 Gründer, die kommen aus Frankreich, der Victor Luga und der Tigrane Cedeux. Das kannst du wahrscheinlich viel besser aussprechen als ich. haben jetzt in Frankreich gestartet, in Spanien, Großbritannien weitergezogen und am Ende eben auch in Deutschland Restaurants eröffnet. Über 20 jetzt schon insgesamt und seit 2015 sind sie am Start und haben auch gesagt, sie wollen jetzt in den nächsten 5 Jahren weitere 10 Restaurants pro Jahr eröffnen. Also wow, die Wahnsinn. Boys haben ein großes Ziel. Ja. Und was machen die eigentlich? Sie stehen für junge und italienische Küche, qualitativ hochwertige italienische, 100% italienische Produkte Super Instagram-freundlich und ja, haben eine trendy Einrichtung, immer super individuell und vor allen Dingen auch in Szenevierteln lokalisiert. Irgendwo habe ich letztens gelesen, ja, das ist der Italiener für die Hipster. Vielleicht nicht ganz so falsch, aber ja, man hat irgendwie immer ein super cooles La Dolce Vita-Gefühl, hat Italo-Kitsch um sich herum, der irgendwie total ins Auge fällt und einen auf den ersten Blick irgendwie auch ein bisschen überlädt. Aber ja, es ist modern und frech und irgendwie haben sie genau den Zeitgeist getroffen mit ihrem Konzept. Ja, bravo.
Auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich, als du uns da in Berlin ausgeführt hast, ins Coccodrillo. In Weinmeisterpark ist das ja gelegen.
Genau.
Super so Standalone-Location inmitten des Parks und dann trittst du wie in eine andere Welt rein und kannst da echt mal für ein paar Stündchen ja, die Atmosphäre genießen und auf jeden Fall auch ein paar Instagrammable Pictures machen. Ne?
Unbedingt, ja, da wird dann alles gedacht. Und was ja auch so schön ist, ist, dass das Coccodrillo in Berlin oder auch die anderen Standorte, das Georgia in München, damit fing es ja an in Deutschland und jetzt eben auch das Edmondo in Hamburg und auch die ganzen anderen internationalen Locations, immer alle sehr individuell und besonders sind. Das heißt, man kommt nicht rein und weiß direkt so, ach, das sieht aus wie in jedem der anderen Standorte. Und was auch schön ist, Preis-Leistung haben sie perfekt gemacht. Du kannst eigentlich mit jedem dorthin gehen. Du kannst mit deinen Eltern dorthin gehen. Du kannst mit deinem ersten Date dorthin gehen. Jeder fühlt sich irgendwie willkommen. Du hast einen guten Vibe dort. Das ist auch nicht zu teuer, dass man sagt, irgendwie da gehe ich jetzt nur mit den Foodies hin, die jetzt auch ein bisschen das gewisse Budget dafür ausgeben wollen. Nee, also es ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass es ein super Mixed-Zielgruppe ist. Und auf deren Internetseite war ganz süß, habe ich auch einen Satz gelesen. Dort stand, don't overthink it. If it's tasty and inexpensive, it will already be phenomenal. Das war sozusagen damals wohl einer der Zuredner zu den beiden Gründern. Und die wussten irgendwie nicht, was sollen sie machen? Wird das erfolgreich sein oder nicht? Und dann meinte er, ach, wisst ihr was, ne? Nicht überdenken, wenn es preislich gut ist, ne? Und wenn es dann lecker ist, dann kann es laufen. Und das machen
wir nehmen hier ja auch gerade gut um die Mittagszeit auf und ich erinnere mich jetzt wieder an die Trüffelpasta. Da rennt mir ja schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Könnte ich jetzt gern genießen. Und wie du es auch richtig auf den Punkt gebracht hast, jedes Konzept ist auch individuell. Das heißt, würdest du das Systemgastronomie bezeichnen? Aber trotzdem, der Kunde erkennt es ja nicht dann als solches, sondern glaubt, es ist ein eigenes Lokal, was dann auch, finde ich, so den Reiz dann ausmacht, oder?
Komplett. Also natürlich ist ein System dahinter und ohne das wird es auch nicht funktionieren, aber das haben sie auch wirklich auf die Spitze getrieben, indem dass sie da wirklich wissen, was sie machen und was sie brauchen, um auch einen gewissen Umsatz klar zu machen, um sich zu finanzieren. Das heißt, sie brauchen eigentlich einen guten Service, der eine hohe Rotation bringt. Ne? Weil wenn ich ein relativ geringes, sag ich mal, Pricing habe von Food and Beverage, dann muss ich ja irgendwie Rotation in den Laden bringen, damit sich das auch rentiert. Das heißt, deren Personal, und das ist auch direkt aufgefallen, als ich damals das erste Mal im Coccodrillo war, das Personal weiß genau, was es tut. Und das Spannende hier ist auch, was so ein bisschen vielleicht interessant ist für andere Gastronomen. Hier wurde tatsächlich Wert drauf gelegt, dass das komplette Personal zumindest am Anfang aus Italien und aus Frankreich mitgenommen wurde. Das heißt, sie haben nur Stammpersonal mitgenommen und sich darum dann gekümmert, dass alle irgendwie eine Wohnung finden, ihre Papiere in Deutschland bekommen etc. Aber du hast das gemerkt, also von Tag 1, was ja meistens immer so ein bisschen kritisch ist bei den ganzen Openings von den Restaurants, gerade von denen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, total erstmal it's a mess. Ne? Du hast erstmal Staff, das überhaupt nicht die Prozesse kennt, die Dishes kennt und da war sofort war irgendwie eine Hand, hat mit der anderen zusammengearbeitet. Du bekommst deine Getränke, deinen Service, dein Essen super schnell und bist dann dementsprechend natürlich auch schnell wieder draußen. Ne? Also das machen die schon sehr gut Und ja, und das bisschen Ragazzi und was man dann zwischendurch noch hört, das ist ja auch immer
macht ganz dann die, charming. Macht dann die genau Experience noch perfekt. Ne?
It does the trick, ja, genau.
Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Big Mama Group, Brand of the Moms. Vielen Dank für die Insights, Viola. Ich würde mich freuen, wenn wir ab und zu, wenn du deine Augen offen hältst und ab und zu uns die latest, hottest places hier auch kundtust im Podcast. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal essen, ne?
Das machen wir. Danke, Anna.
Ich würde sagen, wir schauen, was es in unserer nächsten Kategorie Neues gibt.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, und hier gibt es zwei kurze Meldungen, und zwar von Gucci. Zum einen, ja, nur 6 Monate nach der Ernennung zum Chief Executive Officer von Gucci Vault und Metaverse Ventures ist, also die ja neben seiner Position als Senior Executive Vice President Corporate and Brand Strategy übernommen hat, verlässt Robert Trifus das Unternehmen, um eine andere Karrieremöglichkeit zu übernehmen. Also wir haben vor rund 6 Monaten berichtet, dass er der Erste ist, der quasi seine Position innehat. Jetzt ist er schon wieder weg. Er war seit 2008 bei Gucci tätig und hatte natürlich im Laufe dieser vielen Jahre doch einige Positionen inne. Die zweite Meldung von Gucci, da gibt es eine Kooperation mit Vans. Und kann man sagen, dass für Mode begeisterte Gamer Gucci Town, also ist Gucci Town die Roblox-Welt, in der man sein möchte. Nach der Continuum-Kollaboration von Gucci Vault mit Vans kündigt Gucci Town nun eine Partnerschaft mit Vans World an, bei dem die Spieler zwischen den Welten hin und her springen können, um besondere Gegenstände im Metaverse freizuschalten. Das ist so irgendwie wie bei einer Schnitzeljagd. Da begeben sich die Spieler von Gucci Town in die Vans-Welt, wo sie in Schuhkartons nach Mustern suchen. Und wenn sie alle Teile gefunden haben, gibt es dann entweder einen Schuh oder einen vom Skateboarding inspirierten Rucksack, den man mit seinem Roblox-Charakter stylen kann. Ja, in der Gucci Vault-Läden werden visuelle Versionen der physischen Schuhkooperationen zu finden sein. Die Schnitzeljagd von Gucci Town und Vans World endet am 13. Mai. Also schnell noch mitmachen, wer will.
Genau.
Ja, so schnell wie man dann eingestellt wird auf die Position, so schnell ist dann wieder vorbei. Auch ein gutes Zeichen dann. Letztlich, ob das nachbesetzt wird oder ob das dann auch die Position gecuttet wird.
Wir bleiben dran.
Eben. So, und ich würde sagen,
was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, da haben wir heute nichts Lustiges sozusagen zu berichten, aber doch eine wichtige Erinnerung an eine Person, die das Outfit weltweit beeinflusst hat, nämlich die Mutter des Mini-Rockes, genauer gesagt Mary Quant, ist gestorben im Alter von 93 Jahren. Sie ist ja bekannt geworden als die Mutter des Mini-Rocks, aber sie machte auch andere Dinge, die heute immer noch getragen werden. Von ihr kommen die Hotpants, eng anliegende Rippenpullis, bunte Strumpfhosen, PVC-Regenmäntel. All das hat sie sozusagen populär gemacht. Es gab damals das Modell Twiggy, vielleicht kennen das einige noch. Ganz super schlankes Model mit großen Rehaugen und getuschten Wimpern. Und die hat diesen Look als Markenzeichen einer ganzen Generation damals in London getragen und alle dazu inspiriert, möglichst kurze Faltenröcke zu tragen von nicht mehr als 25 cm Länge. Ja, und den Minirock übrigens nur mal, by the way, hat Mary Quant nach ihrem Lieblingsauto, dem Mini Cooper, genannt. Ja, der ist ja auch sehr kurz. Also, wir verneigen uns vor dieser Leistung und und warten dann auf die nächsten Innovationen der heutigen Generation.
Auf jeden Fall. In Memoriam werde ich heute einen Minirock anziehen und damit in meinen gar nicht mal so kurzen Mini Cooper einsteigen, Wolfgang. wir danken, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Ja, freut euch, wir posten wieder alles auf LinkedIn, inklusive Fotos. Schaut gerne rein, lasst uns ein Like da und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ja, viel Spaß und lasst, wenn ihr ein Mini seht mit Wiener Kennzeichen, immer freuen, seinen Namen im Rock und freut sich.
Genau. Super, tschüss.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.